wird sich wahrscheinlich ein bisschen schlecht anstellen. Das wäre das Buch Stefan, wa?
Ja, genau. Also, wir sind heute im ersten Stefan 1 Vers 1. Okay, wir sind. Hab mal wieder gebetet, okay, Herr, was ist dran? Jetzt hätte ich fast vergessen, was heute dran ist, aber wir fangen im neuen Brief an. Und 1. Timotheus. Ich freue mich schon auf den Brief. Die zwei Timotheusbriefe haben mich immer begleitet, seit ich mit Jesus gehe, weil ich zum Glauben gekommen bin und gleich in den Dienst berufen. Und der Brief hier ist halt an einen jungen Pastor geschrieben, an Timotheus, ne, der die Gemeinde in Ephesus zu der Zeit, wo der Brief hier geschrieben wurde, leitet. Und Timotheus ist halt nicht so ein kleiner Dicker wie der Paulus, der durch die Mauern rennt mit lautem Geschrei in Jesus' Namen, sondern Timotheus eher ein zurückhaltender, sanfter Typ. Ist ein bisschen scheu, ein bisschen menschenfeucht, ist relativ jung. Ne? Wird auch in einem Brief gesagt, scheut ihn nicht, weil er so jung ist, ne? Sondern achtet ihn. Und Timotheus muss noch eine Menge lernen. Und hier in Ephesus gibt es halt wie in jeder urzeitlichen Gemeinde genauso viele Probleme wie in der heutigen Gemeinde Jesu. Ne? Da ist alles dabei, werden wir heute noch sehen. Oder heute vielleicht nicht komplett, aber die Gemeinden damals, das beruhigt mich, selbst mit dem großen Paulus und Petrus und mit dem Apostel Johannes und Markus und was auch immer, wer da alles rumgestreunert ist, mit all diesen großen Heldenkriegern, die ja die Gemeinden in Ordnung geführt haben, die hatten alle die gleichen Probleme und wir können dankbar sein, weil sonst gibt es diese Briefe nicht. Ne? Weil diese Briefe sind Verbesserung, was da falsch läuft, aber auch Erbauung, was gut läuft. Ne? Also wäre damals wirklich alles rund gelaufen, hätten wir heute das Alte Testament und vielleicht die Evangelien und die Offenbarung. Von daher können wir froh sein, dass doch damals die Menschen schwach waren wie heute. Und Paulus versucht hier den jungen Timotheus in seinem Amt zu bestärken, was wichtig ist für ihn als Hirten und Lehrer in der Gemeinde. Und das war was, was ich lernen musste als Evangelist, was ich vorher war, bevor ich Hirte war, also Pastor, habe ich jedem gefallen. Ne? Du bist der Typ, der allen von Jesus erzählt, du wirst von allen angesehen, weil du jedem von Jesus erzählst, die Geschichten hast. Ne? Und wenn du ständig erzählst als Evangelist, bist du auch ständig on fire. Ne? Also ich meine, kennt jeder, oder? Du erzählst irgendjemandes Evangelium und du brennst. Ne? Während du erzählst, ist Jesus lebendig. Während du erzählst, ist deine Vorgeschichte lebendig und du siehst, wie Jesus lebendig gewirkt hat, ne, und wirkt. Und du bist einfach so voller geistlichen Adrenalin, sag ich mal so, dass du erzählst den anderen, ne, und Gott preist und betest und dankst. Und also ich finde, Evangelist ist die coolste Gabe, die man haben kann als Christ. Weil du gehst zu den Menschen, du erzählst ihnen, dann gehst du weg. Du hast keinen Stress mehr mit denen, weil die dann die kommen dann zu den anderen Leuten, ne, die zu Jüngern machen. Weil als Evangelist ist deine Aufgabe, rauszugehen und zu verkündigen. Und jeder von uns ist Evangelist irgendwo, klar, aber es gibt halt diese Gabe. Ne? Diese Gabe, du kannst nicht anders, ansonsten explodierst du. Wenn du so jemand bist, du bist gepriesen. Ne? Aber dann geht's halt weiter und da ist halt dann die Gemeinde, wo Gott die Gläubigen hinschickt, die zum Glauben kommen und hören. Und die Gemeinde ist was, wo man nicht einfach kommt und dann wieder geht. Ne? Das ist nichts, wo man mal kurz sich investiert in einen Bruder oder Schwester und dann ist ihm der wieder egal. Die Gemeinde Christi, das, was wir hier haben, dieser Leib, das ist was sehr Sensibles. Ne? Wir alle sind individuell, wir alle gehen uns auf den Sack manchmal, alle treten wir mal ein Fettnäpfchen, ein Fettnäpfchen. Wir sind eine Familie. Ne? Und wir kennen das alle, in der Familie gibt es Spannung. Da muss man sich auch manchmal ertragen, ne? Und erdulden. So wie Paulus das so schön sagt. Erduldet einander, ertragt einander. Da muss man bereit sein, aus Liebe sich zurückzunehmen und dem anderen Vorrang zu lassen. Ne? Weil es sonst keine Erbauung gibt und keine Frucht. Die Gemeinde ist was sehr Komplexes und ist etwas, was auch so sensibel ist, dass es schnell zerstört werden kann. Das weiß der Feind Satan. Deswegen kommt er in die Gemeinde und versucht, wen er verschlingen kann, versucht, Spaltung und Trennung zu bringen, versucht, neue Lasten aufzulegen, die Jesus uns eigentlich genommen hat, ne? Um andere noch zu beschweren. Wir müssen vorsichtig sein, weil egal in welcher Gemeinde du bist, ne, ob jetzt hier oder woanders im Leib Christi, läuft überall das Gleiche ab. So, Paulus hat gesagt im 1. Korinther, jeder von uns ist ein Glied, das heißt, wir sind abhängig voneinander. Und ich mag die Prediger nicht oder die Christen nicht, die sagen, ja, jeder einzelne von uns ist ersetzlich. Ne? Das ist Quatsch. So, wir sind nicht ersetzlich, sondern Jesus ruft uns zu einer bestimmten Zeit in unserem Leben zu einer bestimmten Herde von seinen vielen Herden, ne? Von seiner einen Herde. So. Und in dieser Herde, sagt Paulus, müssen wir unseren Platz finden und suchen und uns danach ausstrecken, diesen Platz einzunehmen, weil wir sonst persönlich nicht geistlich wachsen, Jesus nicht besser kennenlernen, keine Tiefe kriegen, nicht verändert werden in seinem Bild, sondern fett und faul werden und ja schnell den Blick verlieren und hochmütig werden. Wer sich nur bedienen lässt, der kommt irgendwann aus seiner Hängematte nicht mehr raus. Ne? Braucht Hilfe. Meistens oder oft ist das dann, sind es die Ältesten oder der Pastor, der gegen die Matte tritt, dass er rausfällt. Ne? Und dann kann er sich rumkugeln, bis er dünn wird. Aber wir haben Verantwortung und Paulus versucht das dem Timotheus hier beizubringen, ne, in dem Brief. Und das muss uns klar sein, weil lass uns lesen. Der erste Brief ist ja auch egal. Also Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade und Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Da will ich gar nicht weiter zu eingehen. So, lesen wir Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sie auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Folgendes Problem hier sind verschiedene Konfessionen zusammengekommen in der Gemeinde. Heute nennen wir das Konfession. Verschiedene Arten, die Schrift zu erklären, den Glauben und zu leben und zu deuten. So, ne? So war das auch damals. Nur damals gab es halt nicht die Kirche und die Kirche und die Freikirche und die Freikirche und die freie Gemeinde und dieses Sektendings, sondern früher gab es halt nur die einzelnen Christen, ne? Und eine Gemeinde in jeder Stadt, wo man sich getroffen hatte. So. Und also wenn du so willst, ein ökumenischer Gottesdienst. Ne? Und es ging nicht gut so, weil das Problem war, dass wir nicht alles glauben können oder als richtig tun können, was der Schrift widerlegt. Weil wenn du nur ein bisschen Sauerteig reinlässt, sagt Paulus, so ein wird der ganze Teig durchsäuert. Ne? Wenn du nur ein bisschen Sünde in der Gemeinde lässt und als gut oder als in Ordnung lässt, was nicht angesprochen wird, so, dann fällt die ganze Gemeinde in Sünde. Warum? Ja, weil wir halt Menschen sind. Ne? So, und weil wir gern schwach sind, auch wenn wir es nicht gern sind als neugeborene Menschen. Trotzdem, wenn es nicht so schön wäre zu sündigen, dann würden wir es nicht tun. Ne? Wenn es uns nicht irgendwie befriedigen würde, unserem Fleisch uns hinzugeben, dann hätten wir gar kein Problem. Dann würden wir hier als Christen leuchten wie das hellste Licht, ne, wie Jesus selbst. So. Aber nee, uns macht Spaß. Ne, und wir denken, es bringt uns was, außerhalb vom Willen Gottes zu leben. Das ist diese gefallene Natur, sagt Paulus. Dieser alte Mensch, der uns noch anklebt. Dieser Zombie, der uns stöhnt hinterherläuft. Ne? So. Ordnung ist wichtig in der Gemeinde. Und in einer Gemeinschaft, wo keine Ordnung ist, da ist Chaos. Und Paulus kommt hier und ermutigt Timotheus, auf den Tisch zu hauen. So, und zu sagen, hey, das will ich nicht. Ich will nicht, dass du das duldest. Ne? Das Problem hier waren Leute, die mit irgendwelchen Legenden oder andere Übersetzungen des Fabeln kommen. Ne? Kommt darauf an, welche Übersetzung du liest. So, und mit endlosen Geschlechtsregistern. Ne? Und das findest du auch heute. Alles, was wir heute durchgehen, habe ich hier in der kleinen Gemeinde schon gefunden. Ne? Im Laufe der Zeit. So, ne, diese Fabeln, so, die nicht in der Bibel stehen, aber trotzdem gibt es Menschen, die das mit Imbrunst und mit allem verteidigen, ne? Was immer wieder kommt, so zum Beispiel sowas wie Häuser können dämonisiert sein, tote Objekte, ne? So, die müssen erstmal wegdämonisiert werden, weggebetet. Kannst du in der Bibel nirgendwo finden, dass irgendwie was Totes, ein Stein oder so, besessen ist. So, ne? Das ist Quatsch. So, die können nur in Lebende rein. Ne? Oder diese Fabeln, auch für Gläubigen können besessen werden von Dämonen. So viele Menschen, die davor Angst haben, besessen zu werden, dass sie sich immer wieder entdämonisieren lassen. Ne? Oder sich fürchten vor Satan und vor der Kraft des Dunklen. Obwohl ja das Licht viel stärker ist, weil da, wo das Licht kommt, sagt Jesus, muss das Dunkle weichen. Ne? Wir sind jetzt das Licht der Welt, in uns wohnt der Heilige Geist. Und Gott geht keine WG ein mit Satan. Ne? Sobald das Dunkle das Licht nur wahrnimmt, ist es schon weg. Da ist noch nicht mal ein Kampf da zwischen diesem Licht und der Dunkelheit, sondern das Licht ist einfach da und wenn Licht da ist, gibt es keine Dunkelheit. Das muss uns klar sein, wir sind das Licht der Welt, das heißt, wir haben eine Autorität bekommen und eine Kraft. So, wir sind Stellvertreter Jesu hier auf Erden, so, ob wir nur jung im Glauben sind oder schon gewachsen. So. Uns muss es klar sein, welche Kraft von uns ausgeht, wenn wir das Wort predigen, wenn wir die Liebe leben, wenn wir einander dienen, wenn wir ins Gebet gehen für jemanden. So. Also, und so gibt es so viele Legenden und Krams, wo Christen sich mit plagen. Ne? So, du darfst keine Sex auf dem T-Shirt haben, habe ich schon gehört. Ne? So, oder kennst du das? Ich weiß nicht, ob hier Leute drunter sind, wenn du eine neue Telefonnummer kriegst oder irgendwas. Ne? Guckst du dann, wie viele 7 drin sind oder ob eine 6 drin ist und wie viele? Und wäre es schlimm für dich, wenn 666 da drin wäre? So, ne? Es gibt viele Christen, die machen sich so einen Plan um. Aber das sind Fabeln. Ne? So ein. Nur Fabeln und mehr nicht. Da geht keine Kraft von aus. Und trotzdem rennen so viele Menschen gebeugt rum und geben die Last auf ihre Brüder und Schwestern. Ne? Du darfst keine nichtchristliche Musik hören. Wer sagt das? So ein. Ne? Du darfst keine Blutwurst essen. Wo steht das? So ein. Ne, du darfst dies jene nicht und das nicht und ein Christ muss so sein, wie lang muss der Rock sein, wie lang dürfen die Haare sein, wie kurz müssen sie sein beim Mann. Ne? So viele Streitthemen und Sachen, wo wir Christen aneinander kleben bleiben und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ne? Weil wir uns streiten über Nichtiges. So, Paulus hat zu dem Thema gesagt, hab du dein Glauben und lass den anderen sein Glauben. Ne? Weil der Heilige Geist ist es, der jeden persönlich lehrt. Aber dann gibt es noch Wahrheiten, die in der Bibel stehen, die wir akzeptieren müssen, wo das Wort uns ganz klar sagt, das ist nicht okay für Gott. Ne? Und dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann ist es nicht okay für Gott. Also ist es auch nicht okay für mich. Auch die Geschlechtsregister kenne ich. Kam ja auch schon öfters. Ne? Dieser Generationsfluch nennt man das. Ne? Der Mose, irgendwo steht da was. Wenn man es auch mal ganz genau liest, steht da gar nicht davon, aber ist egal. Hatte ich hier schon oft mit zu kämpfen. Und die Leute sind so überzeugt davon und so geknechtet und irre geleitet, so dass mir das wirklich leid tut, so weil die Bibel ganz klar dagegen spricht. Ne? Zum Beispiel eine Stelle, die richtig cool ist, könnte man aufschlagen, falls euch interessiert, Sprüche. Sprüche 26, Vers 2. Selbst wenn ihr damit jetzt noch nicht zu tun habt oder euch das gerade tangiert, so dann merkt es euch trotzdem, weil ihr werdet damit zu tun haben und ihr müsst entscheiden, wie ihr damit umgeht. So Sprüche 26, Vers 2, sagt Gottes Wort, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er tritt nicht ein. Ist schon mal was ein Generationsfluch total widerstrebt. Wen es interessiert, ich kann noch ein paar mehr Verse geben, die noch besser sind. Hesekiel 18, 1 bis 20, 2. Chronik 25, 4, Sprüche 3, Vers 33, Galater 3, Vers 13. Generationsfluch, wenn du jemanden triffst oder das glaubst, was mir dann sehr leid tut, sagt halt, dass dass man erstmal gucken muss und seinem Geschlecht und seine Vorfahren erstmal gucken muss, ob die irgendwas mit Okkulten zu tun hatten. Ne? So, weil dann hängt da ein Fluch in der Familie und dann muss man sich erstmal befreien von diesem Fluch. So. Und die sind so geknechtet und mir tut das so leid, so weil sie noch nicht verstanden haben, dass man zu Jesus Christus kommt als Sünder, der unter Fluch steht. Ein verfluchter Mensch, so eine verfluchte Schöpfung, die zum Schöpfer kommt und Jesus wird zum Fluch, wenn man ihn annimmt. Und wir bekommen ein ganz neues Leben und alles, was vorher war, ist vergessen. Man ist komplett neu und frei und reingewaschen komplett. Ne? Wir können dafür dankbar sein. So. Alles, was wir getan haben, alles, was vor uns war, ist nicht mehr wichtig für Gott. Es wurde ins tiefste Meer geworfen und er holt es nicht mehr raus und zeigt es uns nochmal. Guck mal, was da passiert ist. Weißt du noch, als er da die weiße Magie da und bla, was weiß ich denn. So, als du Horoskop dran geglaubt hast und so. Ja. Wir sind jedes für seine Sünden selbst verantwortlich und dafür können wir Jesus danken. Davor war das anders. Da war ein Generationsfluch und zwar durch Adam. Durch Adam war jeder schuld. So, und das war ein Fluch, der weiter vererbt wurde, von Generation zu Generation. Auch dank Jesus haben wir einen neuen Adam, steht in Prior. Und dieser neue Adam ist Jesus. Ne? Also lasst euch da nicht weiß machen. Sie führen nur zu Streitfragen. Und was sie nicht führen, ist, dass sie keine göttliche Erbauung im Glauben bewirken. Ne? Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich andauernd damit in Konflikt komme, woran das liegen kann. Ne? Und im Endeffekt, wenn ich mir die Menschen so angucke, im Gesamtbild, und ich will jetzt nicht richten, aber es ist einfach nur ein Eindruck, also nehmt das nicht als die Wahrheit Gottes, so, ne? Aber meine persönliche Einschätzung bei den Menschen, die diese Irrlernen, diese Irrwege, diese Umwege so annehmen mit Begeisterung, und das sind verteidigend Begeisterung, das sind oft die, denen das Evangelium einfach langweilig geworden ist. Die sich sehen nach Gefühlen, nach Kraft, nach Spannung, nach was Greifbaren, ne? was einen Adrenalin, diesen geistlichen Adrenalinschock, ne? So wo man so wie ein verrückter Hund, der ein Stöckchen jagt, so, ne? So und das Problem dabei ist, dass man sich halt verrennt, weil man wie ein Hund halt immer wieder zurückkommt und will ein neues Stöckchen. Ne? So, das sind Das Evangelium allerdings ist immer das Gleiche und es ist, da kommt nichts Neues hinzu. Ne? Paulus hat gesagt, es kitzelt ihnen in den Ohren und deswegen häufen sich Lehrer an. Ne? Lehrer, die ihnen gefallen. So, ne, was Neues erkennen, noch eine tiefere Wahrheit, noch eine tiefere Erkenntnis. Das ist aber, was Paulus hier sagt, ist, Timotheus, erinnere die Leute in deiner Gemeinde dran, so ein das Wort zu lesen und dann abzuschätzen, was es widerspricht sich und was nicht, was ist wahr und was ist falsch, was ist richtig und was ist einfach nur satanisch. So, ja. Und wenn euch das Evangelium mal zu langweilig wird, so dann ist der nächste Schritt, den man tun muss, zu Gott zu kommen, zu sagen, ja, erklär es mir neu. Das, was Paulus gesagt hat, ist, und was Jesus gesagt hat, ist, alles, worum es geht, ist die Liebe. Das, wofür Paulus gebetet hat für die Gemeinde, ist, dass sie die Tiefen und die Weiten und die Höhen und den Rest, den ich immer wieder vergesse, die Breite, was auch immer, ne, das andere halt, so ein, der Liebe erkennen, da drin wachsen. Ne? Weil die Liebe ist mehr als nur ein Wort. So ein, die Liebe ist das Erfüllen des Gesetzes. Die Liebe ist Gott. Die Liebe ist all das, was ihn ausmacht. Die Liebe ist das, wohin der Geist uns heranwachsen lässt. Wir werden zur Agape, zur Liebe. Gottähnlich. So. Und das muss uns klar sein. Und mir geht es oft so, dass ich dann da sitze und denke so, ja, ne, die Gebete werden flach. So, und der Lobpreis kommt nicht aus voller Inbrunst. So, und das Bibellesen wird auch flacher. Ne, und man erwartet weniger, weil man einfach nur liest und denkt, habe ich schon gelesen, kenne ich schon, weiß ich schon, ja, weiß genau. Ne. So, und man sitzt da, man wünscht sich nach mehr. So, ne, und die Frage ist, was machst du dann? Ihr kennt mich. Ich bin einer der wenigen Menschen heutzutage, die sagen, lest nicht zu viel Bücher. So. Aber all diese Erkenntnis von diesem Wirrwarr von diesen Legenden, diesen christlichen Mythen, so, ne, die von so vielen gelebt wird, all diese Irrglaube und Irrlehre kommt nun mal aus Büchern. Ne? Jemand liest es, ist begeistert und erzählt es weiter. Ne? Oder empfiehlt das Buch, wie auch immer. So, ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, lies die Bibel. Da steht alles drin, was du brauchst. Alles, was wir brauchen, ist uns gegeben. So. Und dann such dir eine Handvoll auserlesene Prediger oder Predigerinnen zum, oder geistlichen Menschen in deiner Umgebung, so auserlesene Leute, wo du weißt, so, dass, worauf ihr Glaube baut. Ne? Aber wer zu viel von allem nascht, bist du selbst, so ein kriegt Karies. So, also. Vers 5. Nee. Achso, gut. Also Paulus sagt hier, hey, es geht nicht darum, irgendwie den Glauben total mysteriös und spektakulär zu machen, ne, sondern es geht darum, göttliche Erbauung im Glauben zu finden. Ne. Und wenn meine Präsenz in der Gemeinde, für mich heißt das, wenn meine Präsenz in der Gemeinschaft der Heiligen so ein, im Endeffekt keine göttliche Erbauung bringt, dann war meine Gemeinschaft in Gottes Augen zumindest für meinen Dienst sinnlos. Hätte ich mir schenken können. Ne? So. Also alles, was ich sage und alles, was ich tue, muss im Endeffekt die Frucht haben, zu erbauen. Und zwar auf die Wahrheit zu gucken, auf Jesus Christus, unser Evangelium. Ne? Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und Liebe aus gutem Gewissen und Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Ist so simpel, ne? Ist so einfach. Ist so unspektakulär, so scheint's, ne? So ein, was Paulus als elementar, als Zentrum nimmt für die christliche Gemeinschaft und unser christliches Dasein, für unseren Sinn des Lebens, so ein, ne? Zu lieben, so ein. Und das ist es, was ich anstrebe. Ich möchte zu dieser Agape werden, zu dieser selbstlosen Liebe, zu diesem Objekt, das überhaupt keinen Bedarf mehr hat, sich um sich selbst zu drehen, sondern einfach lebt, einfach frei ist von diesen Lasten, einfach wirklich ein Licht ist und ein Segen. Jesus sagt, wer sein Leben gibt, der wird Leben wirklich empfangen. Und das ist schön so, weil ich kenne das so, wenn ich mich wirklich aufgebe und ich tue es aus freiem Herzen, ohne nachzudenken, einfach weil das gewirkt ist schon. Ne? Ich fühle mich frei und ich bin losgelassen von all diesen Lasten des Alltags und Druck von meinem Inneren. All diese Ängste und Befürchtungen, was könnte sein, wenn? Ne? So ein, wird es denn irgendwie? Oder was weiß ich? So ein, weißt du, wer wegguckt von sich, der ist frei. Das ist das, was uns im Himmel dort erwartet. So. Wo es nicht mehr wichtig ist, ob ich groß bin oder wichtig bin, ob ich viel habe oder ob was die Leute denken, sondern einfach frei zu sein in der Gemeinschaft, frei zu sein im Leben, frei zu sein im Jetzt. Paulus hat gesagt, wir sind alle auf einer Ebene, egal welche Aufgabe wir bekommen haben. Da ist keine Größe und keine Kleine. Liebe ist das Gebot. Liebe aus reinem Herzen. Und das ist was uns halt persönlich betrifft, so ein Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Das ist nichts, was ich von Gott erbitten kann. Sondern das ist was ich mir erarbeiten muss als Christ. Das ist das To-Do-Ding. Ja. Mein Glauben muss ich muss selber entscheiden, wie tief möchte ich gehen, wie weit möchte ich verändert werden. Es ist nicht Gott, der früh morgens zu mir kommt und sagt, so, jetzt hier ist dein Kreuz, so und so, du bist ja selbst gestorben jetzt und, ne? Sondern ich bin der früh morgens aufsteht und diesen Glaubensschritt macht, eine Entscheidung, mich selbst zu verleugnen und mein Kreuz zu tragen. Egal was kommt, das zu nehmen im Namen Gottes. Egal was ich will. Wenn ich das tue, erwarte ich eine Menge Gott am Tag und eine Menge Frucht. So, dann stehe ich auf und verleugne das, dann kann ich da nicht so viel erwarten, ist klar, ne? So ein. Und Jesus sagt, dass was er in uns formen möchte, ist ein Herz, das einfach rein ist. Und das muss ich tun. Das ist meine Entscheidung, wie lebe ich mit Jesus Christus. Wenn ich ein reines Herz habe, dann kann ich sagen und tun und hingehen und machen, was ich will. Ich bin ohne Sünde. Ich kenne das. Wenn ich ein reines Herz habe vor Gott, so, und dann ist alles geklärt. Und selbst Dinge, die mir anlasten, wo ich weiß, die möchte ich abgeben, ne? Die du nicht loskriegst so einfach, was Zeit braucht und Formen und Veränderungen, wo vielleicht ein ganz anderer Punkt in deinem Leben noch bearbeitet werden muss, bis der dran ist. Aber die Sachen, die der Heilige Geist uns zeigt, womit wir kämpfen, ne? Wo wir zu tun haben, die uns fallen lassen oder uns schwach machen oder Süchte, die jeder von uns hat in bestimmten Bereichen, wo wir meinen, das brauchen wir, also nehmen wir es uns. Ne? So ein Bekönig ohne, so ein all die Dinge, mit denen bin ich im Reinen. Das ist für mich keine Sünde mehr. So ein, weil ich lege das zu Gott und er weiß das und er hat mir vergeben. Und er spricht zu mir so ein, das werde ich verändern. So ein, du bist heilig. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich das ausnutze und weiter sündige und sündigen will, sondern ich will mich ja verändern. Will das los sein, was mich abhält, tiefer zu gehen. Aber mit Gott ist alles im Reinen. Ja. So ein, weißt du, das ist ein reines Herz, wenn du in der Gnade lebst und ein bußfertiges Herz hast, das immer zu Jesus gewandt ist. Das ist dieses reine Herz, was Paulus hatte, wo er gesagt hat, wenn er fällt, er steht dann wieder auf, er guckt noch nicht mal zurück, sondern er tut Buße, er dreht sich um auf Jesus zu und rennt weiter, als ob nichts war. Ja. Dann hast du ein reines Herz. Und auch diese Liebe aus gutem Gewissen. Ja. Es gibt einfach Dinge in unserem Leben, wo wir wissen, das machen wir vielleicht aus egoistischen Gründen. Ne? So. Oder es gibt Dinge, die wir vielleicht sagen, einfach nur, um uns selbst zu befriedigen. Zum Beispiel Gebetszeiten. Ne? Du fängst an zu predigen, anstatt zu beten. Ne? So. Kennst du das? Ich habe es schon oft gemacht. So. Du fängst an zu beten und eigentlich redest du der Person neben dir, weil die was sagen willst. Ne? Verpackst es nur schön fromm in ein Gebet. So. Ist so nicht heilig. Deswegen, so ein, ne? Und ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen irgendwie, wenn der Heilige Geist mich anspricht und sagt so, ja, guck mal, ne? So ein, oder du kommst und erzählst, was du Tolles gemacht hast am Wochenende, ne? Weil da eigentlich möchtest du gar nicht Zeugnis geben von dem, was Gott gewirkt hat oder was Gott aus dir schon alles Tolles gemacht hat, sondern es tut dir gut, denn du erwartest dann irgendwie, ich brauche eine Antwort dazu, irgendwie ein, hey, klasse, hast du toll gemacht, so, und das ist ja wow, ne? So, das sind, auch wer ein reines Gewissen hat, wer liebt aus reinem Gewissen und Liebe, dran denken, das ist die Agape-Liebe hier, das ist diese Liebe, die nichts mit mir zu tun hat, sondern mit allen anderen, ne? So ein, diese Liebe aus reinem Gewissen, das bedeutet, egal was ich sage und was ich tue, ich bin im Reinen, ich weiß genau, das ist in Gottes Willen, das hat nichts mit mir zu tun, ne? Und ungeheuchelten Glauben. Und auch das habe ich schon gemacht. Geheuchelt. Mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber weiß nicht, Sachen, wo ich mir zum Beispiel Sorgen gemacht habe. Meine Frau sagt zum Beispiel, naja, sage ich jetzt nicht das Beispiel, aber irgendwas, wo es ihr schwerfällt zu vertrauen, wo sie Ängste hat und so, ne? Und mir geht es ja auch so, aber ich komme dann und sage so, hör auf, dir jetzt Sorgen zu machen, du weißt ja ganz genau, wer Gott ist, was gut ist, ne? Aber ich selber will mich oft dann so hinstellen, als ob es mich überhaupt nicht tangiert. Ne? Als ob ich da überhaupt keine Ängste oder Sorgen habe. Anstatt mit dem Weinen zu weinen, bin ich der, so ein, der sich darüber stellt. Ne? Und sagt, ich habe keinen Grund zu weinen. Hör auf zu quäken. So, ne? Anstatt ehrlich zu sein und ungeheuchelt einfach zu sagen, ja, ich zweifle auch, aber wir wissen ja, worauf wir vertrauen können. Also lass uns zusammen beten. Ne? Es gibt so viele Bereiche, wo man seinen Glauben heuchelt. Das sind alles nur Kleinigkeiten, weil wir sind ja nicht die Riesensünder, aber ne, so ein, einfach Sachen, wo man sich besser darstellt, als man ist. Zum Beispiel sonntags in der Gemeinde. Es gibt bestimmt welche, die, wo es passiert, dass man eine ganze Woche nur an sich denkt und überhaupt nicht an Gott denkt und so, und dann kommt man in eine Gemeinde und auf einmal ist man heilig. Ne? So ein, das geheuchter Glaube. Ja. Da ist es doch besser, in die Gemeinde zu kommen, zu sagen, oh Leute, ich habe die ganze Woche noch nicht einmal gebetet. Glaubst du es? Ist mir gerade erst aufgefallen. Vielleicht könnt ihr für mich beten. So. Das ist dann ungeheuchelt, glaube ich. Ja. Da kommt der andere dann dazu und sagt oder denkt, wenn er sich nicht traut zu sagen, muss er auch nicht. Irgendwie erinnert mich das an was. Wann habe ich eigentlich diese Woche das letzte Mal gebetet? So ein Mist. So, ne? Und auf einmal ist man auf einer Ebene und merkt so, wir sind nicht die Agape-Liebe, sondern wir sind diese junge Frucht, so, die Gott erst zum Reifen bringt. Ne? Und er arbeitet in uns und er gibt uns nicht auf und er bringt uns zur vollen Frucht. Ne? Er arbeitet uns in uns, er wirkt in uns, er leitet uns Schritt für Schritt. Er ist der Lehrer und wir die Schüler. So, und er erwartet nicht, dass wir die Lehrer sind. Ne? Das sind, Paulus sagt ja, Timotheus, hör auf, dieses alberne Geschwätz und so, dieses ganze Blabla, was so heilig und groß scheint, so, und ist nichtig und unwichtig. Weil da, wo wirklich Macht und Kraft drin ist, wo wirklich was am Wirken ist und wirklich was rauskommt, ist die Beziehung zu Jesus. Die persönliche und die als Gemeinschaft. Ist ungeheuchelt und echt zu sein. Ist das Leben so zu nehmen, wie es ist. Ist den anderen so zu nehmen, wie er ist. Wenn man selber erwartet, so genommen zu werden, wie man ist. Und wir kennen das. Wer in Jesus Christus lebt, wird Frucht bringen. Wenn er der Weinstock ist, ist es doch wunderbar. Wir werden wachsen und mehr Früchte bringen. Aber da ist dieses menschliche Denken, ich komme zu Jesus, bin von neuem geboren und jetzt erwartet Gott von mir und auch die Menschen erwarten von mir, dass ich eine volle Rebe bin mit den größten Früchten, die man kaum tragen kann. Ist schade. So eine Legende oder so ein Mythos, mit dem ihr auch oft in Kontakt jetzt treten werdet, und das nur als Vorwarnung, von daher hört gut zu, ist zum Beispiel die Heilung. Sagen, Gott will, dass jeder gesund ist, jeder Christ. So. Gott will, dass wie jeder von euch heilt. Von Toten auferweckt. So. Und das wird hier bald sein. So. Von daher geht da weise mit um. Aber das ist halt irre geleitet. Das ist ein Mythos, der. Und ja, das ist doch was. Ich möchte heilen. Ich habe das auch schon erlebt und es ist einfach fantastisch. Aber ich möchte noch größere Dinge tun. Ich will. Das wäre doch Hammer, oder? Du gehst durch die Stadt, da ist immer ein Rollstuhl. So, und du sagst, in Jesus Christus Namen sei geheilt. Steh auf. Ne? So, und der steht wirklich auf. So ein Hammer, das will ich. Du bist bei der Beerdigung, legst deine Hand auf den Deckel und sagst, in Jesus Christus Namen, steh auf. Ne? Und du hörst es von innen klopfen. So, hallo. So ein, wäre toll, oder? Dann kannst du erstmal predigen und was weiß ich. So ein, ich wünsche mir das. Die Zeit anhalten. Wie Hammer ist das denn? Ich will das. Das wäre doch cool, oder? Schießt da und sagst so, 3 Tage wird die Sonne an dem Punkt stehen und sich nicht mehr bewegen. Und dann streiten wir mit mir, dass es keinen Schöpfer gibt. Möchte ich. Dämonen austreiben. Ne? Gehst du durch die Reihen und raus mit dir. Wer ist dein Name? Adolf. Geh! So, ne? Und Hammer. So, wer will das nicht? Ich möchte Wunder erleben. Ich erwarte von meinem lebendigen Gott auch Kraft und Macht. Ne? Das Problem ist nur, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, haben wir letzte Woche gelesen im Markus. Nicht den Auftrag, Wunder zu tun und Großes zu tun, sondern den Auftrag, in die Welt zu gehen und der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden, zu erlösen und zu retten. Und dann uns zu investieren und sie zu jünger zu machen, sodass sie selber so reich sind, dass sie nicht mehr abfallen von Jesus, sondern wissen, wer er ist. Und selbstständig mit ihm gehen und gelehrt werden. So ein Und all die Wunder, die kommen, wenn Gott sie will. Aber manche verdrehen das. Und so ist das christliche Leben geprägt von all diesen Wundern und von der Kraft und von Sprachenreden und von dies und jenes. Und sie vergessen das, worum es eigentlich wirklich geht. Das jemanden zu erretten. Lass es mal aufschlagen. Markus. Ich muss mal gucken. Ich glaube, Markus 5. Nee, Markus 2. Markus 2, 5. Wir sind halt. Fernsehen hat sich eigentlich nie geändert. Ne? Weil in unserem Inneren wollen wir immer mehr Action als diese ruhige Schnulze. Außer Frauen vielleicht. So. Aber so. Also 5, was habe ich gesagt? Markus 2. Vers 5. Lass uns mal lesen. Eine Geschichte von Jesus. Als aber Jesus ihrem Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet diese solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und er sprach zu ihnen: Hey, warum denkt ihr denn das in eurem Herzen? Was ist denn wohl leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, ja, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sag dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und zugleich stand auch auf. Ja, ist nur ein Beispiel. Jesus wollte den nicht heilen, sondern Jesus wollte was viel Wichtigeres und Größeres tun. Er wollte ihn retten. Ja, und es muss uns klar sein, dass unsere Berufung ist, Menschen zu retten. So viel wichtiger und kostbarer als all die Dinge, die wir tun für Jesus. All das, was wir zu sein glauben im Heiligen Geist und als Christ. Das ist viel wichtiger als unsere persönliche Heiligkeit. Weil die wächst und wächst, aber sind wir ganz ehrlich, wir sind alle Sünder. Das Wichtigste überhaupt, das Größte und das Mächtigste, was der Heilige Geist tut auf der Welt, ist, Menschen zu retten. So. Von daher geht es Jesus von seinem Herzen her auch in erster Linie um die Errettung. Die Wunder sind nur Werkzeuge, um zu erretten, mehr nicht. Dämonen auszutreiben ist nur ein Werkzeug, damit der Mensch gerettet werden kann und jemand anderes dort wohnt. So. Also lasst euch nicht blenden. Okay, das war's zu dem Thema. Lesen wir weiter. Vers 6. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Ja, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Also sie sind total überzeugt und wollen, dass alle überzeugt sind davon. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Wie kann man das Gesetz gesetzmäßig anwenden? Da muss ich heute drüber nachdenken. Was ist das? Das Gesetz ist gut, wenn ich es gesetzmäßig anwende. Klingt kompliziert, ist gar nicht. So ein, bedeutet im Endeffekt, glaube ich, so ein, nur, das liest Galater, dann weißt du, wozu das Gesetz da ist. Das Gesetz ist uns gegeben, um zu erkennen, dass wir Sünder sind. Das ist die einzige Aufgabe des Gesetzes. Zu erkennen, dass man schuld hat. Oder unschuldig ist. Ne, dafür ist ein Gesetz da. So ein, und dafür soll ich das Gesetz anwenden. Das Gesetz ist gut, das Gott gegeben hat, aber es ist nur, es führt mich zu einem Punkt. Nämlich zu sagen, Mist, ich bin schuldig vor Gott. Ne? Ich bin Sünder. Oder das war nicht in Gottes Willen. Und dann geht es aber noch weiter. Ne? Weil dann kommt ja das, was wir alle feiern als Evangelium. Ne? Das, was wir preisen, was wir leben wollen, so, und das, was uns begeistert, dafür, wofür wir so dankbar sind, was uns überhaupt einen neuen Namen gegeben hat, ne? Nämlich dann zu erkennen, um meine Schuld kann ich nicht abarbeiten, sondern meine Schuld kann ich nur jemandem geben, um dann schuldlos wieder dazustehen, ne? Jesus, so. Er ist das neue Gesetz, das Gott gegeben hat, das Gesetz der Liebe, die Freiheit, ne? Er ist zum Fluch geworden. Vers 9. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen. Also uns ist kein Gesetz auferlegt. Wir sind frei vom Gesetz jetzt. Lehrt uns auch Galater. Das heißt nicht, dass wir sündigen können, wie wir wollen. Aber das will doch auch Gott kennen, der von uns geboren ist. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann möchtest du mehr sein wie dein Herr. Du suchst seinen Willen und seinen Charakter. Die Gnade und die Liebe Gottes bring uns zuerst dazu, verändert zu werden. Ne? So wie wenn du jemanden kennenlernst und frisch verliebt bist. Das ist kein Zwang, sich demjenigen zu nähern, sondern es passiert. Du kommst gar nicht drum herum, du kannst gar nicht anders. Du merkst vielleicht selber manchmal, wie doof bin ich denn? Was habe ich denn jetzt gesagt? Warum mache ich das? Ich hasse das doch eigentlich so. Ne? Aber du siehst, ist alles egal. So, ne? Als ob du auf Drogen bist, ein Rausch. So, aber so ist es halt auch mit der Gnade und der Liebe Gottes. So, wer abhängig ist von dieser Gnade und abhängig von seiner Liebe, auf ihn guckt, mit solchen Augen. Ne? Ich meine, du Du siehst dir einfach zu, wie du verändert wirst, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Wie du in Bereiche gehst oder zu Menschen, die du sonst gemieden hättest. Du machst Dinge und sagst Dinge, die für dich überhaupt, das macht, das bist nicht du. So, ne? Weißt du, das ist es. So, das Gesetz hat mir gezeigt, wer ich bin. Und das Gesetz, das brauche ich auch jetzt noch, um zu erkennen, wer ich war und wer ich bin. Ne? Und die Gnade ist es, die mir zeigt, wer ich wirklich bin und wer ich in Zukunft sein werde. Ne? So, dass das weg ist. Aber das Gesetz ist noch für die Gottlosen, für die Gesetzlosen, für die Widerspenstigen, für die Gottlosen, für die Sünder, für Unheilige und für die Gemeinen. Solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern. Krass, dass das in der Liste ist, oder? So. Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, nämlich Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Wenn Gott dich in den Dienst stellt, egal welchen, dann kannst du dich auch freuen, weil Gott dich treu erachtet hat, zu dienen. Wenn du 2 Talente bekommen hast oder 3 oder 5, dann kannst du, das liegt nicht an dir, da brauchst du nicht stolz sein, Sohn, aber irgendwo liegt es doch an dir, weil Gott irgendwas in dir sieht, was er als treu erachtet. Ne? So wie Jesus sagt, so sei einfach nur treu mit dem, was ich dir gebe, wo ich dich reinsetze. Sei treu mit deinem Ehemann, sei treu mit deiner Ehefrau, sei treu mit deiner Familie, mit deinen Kindern, sei treu in der Gemeinde, sei treu auf Arbeit, so, sei treu in deiner Freizeit, so, sei treu mit deinen Hobbys, mit deinem Besitz. Sei einfach nur treu in den kleinen Sachen, so, und ich werde Größeres dazu bringen. Ne? Und ich merke das, wenn ich untreu bin in meiner Familie zum Beispiel, das ist eine Gabe von Gott, die Gott mir geschenkt hat. Aber wenn ich untreu werde und nur an mich denke und das vernachlässige, und dann wächst da nichts, sondern was wächst, ist Chaos und Unordnung und Bitterkeit und Zorn und Wut und Nachlässigkeit und Verwahrlosung. Ne? Da wächst man nicht zusammen, sondern man wächst auseinander. Auch wenn ich treu bin als Ehemann und als Vater, so, dann merke ich und bewusst treu bin, so, dass wir näher kommen, ne? Dass da Heilung entsteht, so, dass da gute Früchte sind, dass da was Heiliges wächst. So ist es in der Gemeinde. Wenn wir untreu sind, dann denkt jeder nur an sich hier und kommt und frisst und geht. So, ne? Und was da passiert, ist, dass man nicht näher kommt im Geist, dass man nicht mehr wird im Geist, dass man keine Früchte kriegt, so, und wächst und erbaut wird, sondern dass man einfach nur auseinander wächst, eingeht. Ne? Wir müssen uns bewusst sein, wer wir sind und was wir sind. Und wir sind nicht mehr deutsche Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ne? Sondern wir sind wiedergeboren in eine neue Schöpfung Gottes, die hier ist, um einen Auftrag zu erfüllen. Ne? Wir sind hier, um zu erwarten, dass Gott einen benutzt. Wir sind hier, um zusammenzukommen als Leib und zu funktionieren mit dem Band dieser Liebe, ne, wie es in Philippa steht. Gott ist, der uns Kraft verleiht, Jesus. Und das ist auch das Schöne, weil auch Paulus war schwach. Werden wir gleich sehen, und ein Sünder. Aber er hat es rausbekommen. Er wusste, wo er seine Kraft wirklich herkriegt. Und wie ich Kraft von Jesus kriege, das ist auch ein Prozess. Ich komme immer wieder zu Jesus mit bestimmten Sachen und sage, gib mir die Kraft. Dann gehe ich weg, habe gebetet und meint es ernst. Da ist keine Kraft. Ne? Und ich frage mich, Gott, ich habe doch gerade gebetet, gib du mir Kraft? Ich habe doch keine Kraft. Ich habe es nur schon eingesehen, dass ich keine Kraft habe. Du weißt doch, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, und warum sehe ich nur Fleisch? So, und ich möchte diese Kraft. Ne? So, dann gib mir doch diese Gabe, die ich brauche. So, bete noch mehr in Inbrunst und geh weiter meinen Weg mit Jesus. So, und falle wieder. Und denke, Herr, hast du mich verlassen? So, was stimmt denn nicht? So, bete ich falsch? Ich muss mir danken. Ne? Also danke ich nur noch. Danke, dass du mir das machst. Danke, dass ich glaube das und so ist es. Und ich gehe raus und falle. Ne? Und ich liege am Boden und denke so, Herr, was ist denn los? Irgendwas stimmt doch nicht. Du sagst es so in deinem Wort und da steht es auch so. Und ich nehme das an und ich glaube das. Aber warum erlebe ich das denn nicht? Was ist denn los? Irgendwas stimmt doch dann nicht mit mir. So. Ja, stimmt, das stimmt dann was nicht mit mir. Und das muss ich akzeptieren. Und da komme ich zu Jesus und akzeptiere, dass ich schwach bin. Und nicht würdig bin, diese Kraft von ihm zu tragen. Warum? Weil hätte ich diese Kraft, dann würde ich vielleicht in dem Bereich nicht mehr sündigen, aber ich würde mich übernehmen vielleicht. Und hier, Jesus kommt und sagt, lass dir meine Gnade genügen. Was ein ziemlich simpler Spruch ist, den wir schon tausendmal gehört haben, aber so ist es nun mal. Da wird es nicht komplizierter bei Gott. Entweder nehme ich das an für mich oder ich lasse es. So und quäl mich selbst weiter. Ne? Aber Jesus kommt und sagt zu uns, lass dich meine Gnade genügen. Und dann nehme ich die Gnade an und sage, okay, du weißt, wer ich bin und du erwartest anscheinend gerade nichts Großes von mir, gut. Dann lass mich das Größte sein, dass ich dich suche und es ernst meine. Und auf einmal merkst du in der Vergangenheit, wenn du zurückblickst, dass der Heilige Geist ganz andere Bereiche in deinem Leben angesprochen hat und verändert hat. Dich gebrochen hat und dir genommen hat. Und Stück für Stück und mehr hat er genommen und auf einmal bist du an einem Punkt, wo das, wofür du so gekämpft hast, überhaupt kein Ding mehr ist. Wir müssen in Gott vertrauen, dass er weiß, wie er uns pflegt. Und wir müssen in Gott vertrauen, dass er weiß, was jetzt gerade dran ist, wegzunehmen und was nicht. So. Und entweder kämpfe ich mit Gott, dann kriege ich einen Hüftschaden und renne verkrüppelt rum, wie Abraham. So. Oder ich akzeptiere es einfach und gehe mit Freude und mit Frieden mit meinem Herrn und empfange wirklich Kraft. Und ich will euch nicht weiter langweilen, aber wir lesen noch ein Stück. Unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolgerer und Frevler war. Andere Übersetzung, ein Gewalttäter. Ja. Paulus. War. Der war Heiligste von allen, ne? Ein Pharisäer. Cool. So, hat es echt ernst gemeint mit seinem Schöpfer. Cool. So, hat alles gegeben und gelernt. Konnte echt was sagen und wusste, kannte sich aus in Schriften. Ne? Besser als wir alle zusammen. Cool. Und trotzdem ist er eingesprungen, ist auf sein Pferd geritten, hat die Feinde, ne, von seinem Schöpfer, in seinen Augen Feinde, die christliche Gemeinde verfolgt, ne, hat Gewalt ausgeübt, so, hat sie gesucht und zurückgebracht in den Kerker, ne, so, weißt du, also ein Typ, der einfach eifrig ist mit seinem Herrn, ne, und trotzdem ist er Jesus erschienen und Jesus hat sich offenbart und hat gesagt, hey, du hast die ganze Zeit gegen mich gekämpft, so. Ich will dich jetzt als mein Kämpfer haben. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend und Unglauben getan habe. Und das muss auch uns klar sein und das ist auch Gnade. Und wenn ich habe da oft Fehler gemacht, meinem Übereifer. Ne? Wenn da jemand ist, der eine Irrlehre hat oder irgendwas, wo ich denke, oh mein Gott, so wo hat er das her? Ne? So, dass ich dann gleich sage, okay, tschüss. So, ne? Aber Jesus kam mir zu einem Irrlehrer und einem Verirrten, ne, zu Paulus, so ein, und hat sich erbarmt. So ein, von daher ist es auch bei uns so, dass wir versuchen, immer die Erbauung zu suchen. Ne, und zu gucken, ob derjenige nicht umdreht. Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Andere Übersetzung, der Erste. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Ich habe noch nie die Christen verfolgt. Ich habe die auch nicht umgebracht oder so, ne? Früher, als ich nicht Christ war, gottlos. So, mir ging es gut als Gottloser, eine Zeit lang. Ne? So, aber ich kann das nicht behaupten. Also ich habe auch nicht gelästert über Jesus. Ich dachte, das ist ein cooler Typ. So, den gab es wirklich. Ne? So, also der Paulus hier ist viel schlimmer als ich. Er ist beruhigt nicht. Was denn, wenn Gott schon Paulus benutzt hat und erwählt hat und ermahnt hat, so, ist doch schön. So, dann erst recht mich. So, ich bin der Erste und nach mir kommen viele, sagte er. Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, den Unsichtbaren, den allein weisen Gott, sei Ehre und sei Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ne? Fällt hier in so einem Lobpreisrausch. Finde ich super. So ein, Weißt du, du siehst einfach hier einen Mann, der genau weiß, wer Gott ist. Ja? Der über dieses Papa hinaus ist. Und der über dieses Gottes Freund hinaus ist. Ne? Du siehst hier einen Menschen, der wirklich Gott kennengelernt hat, ihn gesucht hat und nachgefolgt hat und der ist auch über diesen Herr hinaus, ne? Dem man dient. So. Weißt du, er sitzt ja einfach vor seinem Schöpfer und er erkennt, wer er wirklich ist. Einfach mächtig, allmächtig, riesengroß und herrlich. Dass er wirklich alle Ehre bekommt, weil er alles tut. So, ne? Dass er wirklich den Ruhm hat. So, und wir werden nächste Woche sehen, dass wir. Es geht ziemlich viel dann um Danksagung auch. Ne? Dass man alles in Danksagung tut. Das sind, von daher, versucht da diese Woche mal drüber nachzudenken, so ein. Wenn ich keinen Grund sehe zu danken, nehme ich eigentlich Gott voll die Ehre. So, weil ich nehme dann alles selbstverständlich, was ich bin und was ich habe und was ich tue. Ich nehme es für selbstverständlich, so dass alles gut läuft. So, nehme es für selbstverständlich, dass ich eine Frau habe und Kinder. So, nehme alles für selbstverständlich. Aber ein Herz, das alles für selbstverständlich nimmt, das ehrt im Endeffekt entweder einen Zufall oder sich selbst oder gar keinen. Ja. Aber habe ich ein dankbares Herz? Und Paulus wird das oft erwähnen jetzt. So, Timotheus, erinnere dich, dankbar zu sein und das zu sagen. So, dann weiß ich in dem Moment, was ich habe, woher ich es habe. Und wenn ich Danke sage, das ist doch Ehre, alle Ehre, die ich geben kann, oder? Weil es nicht selbstverständlich ist, dass Gott in meinem Leben ist. Dass alles gut läuft gerade und alles rund ist. So ein. Weißt du, dass ich geheilt werde und Gottes Reden und Wirken sehe in meinem Leben, benutzt werde, so ein beschützt bin, so ein, weißt du, Dankbarkeit ist so wichtig. Und er wird auch Timotheus lernen und sagen, euer Bitten und euer Flehen, tut das. Bittet Gott, fleht Gott an, also bettelt, so ein verzweifelt, ne? Aber alles in Danksagung. Ne? Hey, wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist und dass Gott uns alles bereitet hat, was wir brauchen, um nach Hause zu kommen, so, um hier zu funktionieren. So, weißt du, ich muss es mir bewusst machen. Wenn ich es mir nicht bewusst mache, dann ja, ein Glaube, der selbstverständlich ist, ist ein trauriger Glaube. Da ist nicht viel Freude drin und nicht viel Kraft. Ne? Also lass uns beten. Herr, ich danke dir für das, was wir sind und was du bist. Und ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt, sondern uns Gemeinde geschenkt hast. Ich danke dir auch, dass du nicht einfach eine Gemeinde, irgendwelche Schafe da hinsetzt und einen dummen Hirten, der drumherum rennen soll wie ein Hund, so, sondern um irgendwie die Gemeinde zusammenzuhalten, sondern ja, dass du auch eine Ordnung schaffst und dass die Ordnung in deinem Wort zu finden ist, ja, dass da Sinn drin ist und dass es wichtig ist, dass wir uns deiner Ordnung fügen, um zu funktionieren, so wie es in der Ehe ist, wo ich deine Ordnung akzeptieren muss und wenn ich das tue, dann meinen Platz einnehmen, dann funktioniert das und ist harmonisch und friedlich, voller Liebe und voller dir und ja, so ist es in allem und ich möchte treu sein, in den kleinen Dingen treu sein, in den großen. Egal was es ist, was mich am Tag beschäftigt, ja, ob Familie oder Dienst oder Gemeinde oder die Gottlosen oder sonst irgendwas, ja. Ich möchte treu sein und ich möchte wachsen und ich danke dir dafür, dass du uns das beibringst. Unser Leben lang, solange wir hier sind, wie tief es wirklich geht mit dir, was Liebe wirklich ist, wie groß du wirklich bist. Und also bitte mach uns frei von uns selbst, dass wir wirklich zur vollen Freiheit kommen und wirklich Frieden haben, aufhören uns zu sorgen und wirklich das Licht sind, zu dem du uns berufen hast, dir. Ich danke, dass dein Herz ausschreit, dass kein Mensch, dass du willst, dass kein Mensch verloren geht. Also jeder errettet wird. Und ich bitte dich, dass du das tust, ja, uns benutzt, viele noch zu dir finden. Und bitte hilf uns dann wegzusehen von uns, so dass viele auch gelehrt werden in dir und ja, selber Schüler sind, die dich als Herrn nehmen und als Lehrer. Dank dir. Amen.
Lass uns noch zwei Lieder singen und beten. Danken.
reichen.